Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Liebe Hörerfamilie, herzlich willkommen zu unserer mehrteiligen Sendereihe. Am Mikrofon begrüßt Sie die Andrea Marti. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Ort, an dem 2000 Jahre Weisheit, Geschichte und göttliche Inspiration auf wenigen Seiten zusammengefasst sind. Kein langes Suchen, keine vagen Antworten, nur die pure und zuverlässige Wahrheit des katholischen Glaubens. Der Katechismus der katholischen Kirche ist nicht einfach nur ein trockenes Regelbuch. Er erklärt uns unseren Glauben, wie wir Gott real begegnen können in den heiligen Sakramenten, wie wir ein immer besserer Mensch werden können und wie wir zu Gott beten sollten. Unser geschätzter Referent, Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, schenkt uns diesbezüglich einige Gedanken aus dem kleinen Katechismus von Pater Martin Ramm. Viel Freude und Erbauung!
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Glaubensfamilie, es freut mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Sie hören Kaplan Tobias Hauenstein. Wir sind mittlerweile angelangt bei der 10. Folge des kleinen Glaubenskurses Kleiner Katechismus der katholischen Kirche. Heute kommt eine ganz besonders spannende Frage, die auch sehr umfangreich beantwortet werden wird. Wir beten wieder ein Gegrüßet seist du Maria und rufen einige Heilige an. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heiliger Johannes Chrysostomos, bitte für uns. Heiliger Bischof Patrick, bitte für uns. Heilige Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, bittet für uns. Heilige Petrus und Paulus, bittet für uns. Wir sind bei der 25. Frage hier. Was tut Gott noch immer für die Welt? Gott erhält und regiert die Welt. Die Sorge Gottes für die Welt nennt man die göttliche Vorsehung. Da gab es oftmals schon einige Irrlehren. Der liebe Gott, Deismus, hat die Welt erschaffen. Aber er interessiert sich nicht mehr für die Welt wie ein Uhrmacher, der die Uhr gemacht hat. Und dann läuft sie von allein wie ein Fußballschiedsrichter, der das Spiel angepfiffen hat, aber danach nicht mehr wirklich sich drum kümmert. Das ist ganz falsch. Göttliche Vorsehung, Gott erhält und regiert die Welt. Vorsehung, Voraussehung. Das ist wirklich ein ganz großes Thema, ein ganz spannendes Thema. Deswegen möchte ich es mal ganz ausführlich auch betrachten. Ich denke, das sind sehr viele Gedanken enthalten, die uns im Glauben stärken können, die uns auch sehr viel Trost geben. Die große Frage kommt natürlich auch vor, warum lässt Gott das Böse zu? Das ist oftmals der große Vorschlaghammer der Ungläubigen, die sagen, ja, wenn es so viel Böses in der Welt gibt und Gott das verhindern könnte, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben oder es kann keinen Gott geben. Wenn ich mir die Weltkriege anschaue, ein Gott, der so etwas zulässt, interessiert mich nicht. Es kann keinen Gott geben, wie gesagt. Es schaut ganz anders aus. Es freut mich sehr, diesen Glaubenskurs machen zu dürfen, denn ich bin auch überzeugt davon, dass eben Glaubenswissen sehr, sehr wichtig ist. Früher, ja, muss man schon einige Jahrzehnte zurückgehen, war das noch normal, dass man im Religionsunterricht in der Schule den Katechismus gelernt hat. Heutzutage vor kurzem mit einem Schüler gesprochen, der Matura gemacht hat. Der hat dann gesagt, ja, ich habe ihn ein bisschen getestet. Er hat nicht wirklich etwas gewusst. Matura gemacht in Österreich, sogar in einer Klosterschule. Ja, das war eher so wie Ethik bei uns. Das ist dann wirklich schade. Das Glaubenswissen ist wichtig. Es schützt vor Irrwegen. Es befähigt uns, Rechenschaft abzulegen. Im ersten Petrusbrief heißt es, die Gläubigen sollen bereit sein, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die in ihnen ist. Glaubenswissen verbindet Verstand und Herz, Fides et Ratio. Je mehr man Gott erkennt, umso mehr liebt man ihn. Die heilige Teresa von Avila, Mystikerin und Kirchenlehrerin, hat das sehr schön ausgedrückt. Je tiefer ein Mensch in den Geheimnissen Gottes unterrichtet ist, desto tiefer wird seine Anbetung sein. Das Fundament des Gebets ist die Erkenntnis der Wahrheit. Ich kann mich noch erinnern, als ich mal vom Pater Hans Buaber eine Vortragsreihe über das Gebet gehört habe, dass er auch gesagt hat, dass Gott dann schrittweise die Seele in höhere Gebetssphären, Gebetsstufen sozusagen emporhebt, aber normalerweise nur, wenn dann auch ein gewisses Glaubenswissen da ist. Die Gnade baut halt immer auf der Natur auf. Wie wir wissen, der heilige José María Escrivá, bitte für uns, hat gesagt, ein Christ darf nicht unwissend sein. Wir müssen unseren Glauben studieren, um ihn leben und weitergeben zu können. Ein Glaube, der nicht durch Wissen gestützt wird, ist leicht schwankend. Das erleben wir in unserer Zeit sehr häufig, dass bei vielen das Glaubenswissen nicht wirklich ausgeprägt da ist und man dann leicht von jeder Meinung hin und her getrieben wird wie eine Fahne im Wind. Zurück zu unserem Thema, die göttliche Vorsehung, die göttliche Voraussehung. Die Heiden waren der Ansicht, alles in der Welt vollziehe sich nach einem blinden Schicksal, Fatum. Auch die Muslime glauben zum Beispiel an eine Vorherbestimmung, Inshallah, so Gott will, Fatalismus, das heißt an ein unabänderliches Schicksal, das jedem schon vorherbestimmt sei. Das ist dann sehr heftig, so ein fatalistischer Glaube. Man kann da eh nichts dran ändern. Das ist dann im Extremfall so, dass man sagt, der eine ist halt für den Himmel bestimmt, der andere für die Hölle, kann man eh nichts machen. Der Fatalismus ist gegen den gesunden Menschenverstand, denn dann wäre es nicht notwendig, das Feld zu bebauen, dann wären im Fall der Krankheit keine Arzneien notwendig und so weiter. Der Fatalismus ist auch gegen die unendliche Heiligkeit Gottes. Denn wie könnte Gott jemanden zur ewigen Verdammnis vorherbestimmt haben? Im Gegenteil, Gott achtet die Willensfreiheit des Menschen sehr hoch und es liegt am Menschen, ob jemand selig wird oder nicht. Jesus Sirach 15, der Mensch hat vor sich Leben oder Tod, was er will, wird ihm gegeben werden. Der Fatalismus müsste zur Untätigkeit, Trägheit und Faulheit einerseits und andererseits zur Unüberlegtheit, Tollkühnheit und zum Fanatismus führen. Fatalisten stürzen sich zuweilen unüberlegterweise in Gefahr. Oft sind sie träge und huldigen dem dolce far niente, dem süßen Nichtstun. Von diesem Wahn der Heiden unterscheidet sich die christliche Lehre von der göttlichen Vorsehung, die in der Heiligen Schrift sehr oft gerühmt wird. Als göttliche Vorsehung bezeichnet man die Erhaltung und Regierung der Welt. Gott erhält die Welt, das heißt, er bewirkt, dass die Schöpfung fortbesteht. Wo elektrisches Licht brennt, muss es auch ein Kraftwerk geben, das den nötigen Strom herstellt. Kommt dort der Generator zum Stillstand, so erlöscht in den Ortschaften das Licht. Ebenso würden die Erde und die ganze Welt sogleich ins Nichts zurücksinken, wenn sie Gott, der sie durch seine Allmacht ins Dasein gerufen hat, nicht auch durch seine Allmacht erhalten würde. Wie könnte etwas bestehen ohne deinen Willen? Das fragt die Bibel Weisheit 11. Gott trägt alles durch das Wort seiner Kraft. Hebräer 1. Damit die Geschöpfe halten bleiben, gibt ihnen Gott alles, was sie zum Fortbestand brauchen. Daher wiederholt sich alljährlich die wunderbare Brotvermehrung Matthäus 14 auf unseren Feldern, sagt der heilige Augustinus. Aus einem Körnchen werden hier 30 bis 100 neue, aus einer kleinen Kartoffel 10 bis 20 große. Aus einem Kirschkern, Pflaumenkern und dergleichen wird ein Baum, der dann alljährlich hunderte Früchte trägt. Der heilige Augustinus sagte auch, es geschehen tagtäglich Wunder und weil wir sie beständig sehen, so machen sie auf uns keinen Eindruck mehr. Auch erhält Gott das Sonnenlicht und die Gestirne in ihren Bahnen. Wäre das nicht der Fall, so würden wir und alles auf Erden zugrunde gehen. Doch wird einmal die ganze sichtbare Welt in ihrer gegenwärtigen Gestalt vergehen, denn Christus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Lukas 21. Damit ist aber nicht gesagt, dass Gott die Welt vernichten werde. Das wäre ein Widerspruch zu seinen Eigenschaften. Gott wird die Welt umändern, und zwar in eine bessere. 2. Petrus, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott regiert die Welt, das heißt, er sorgt dafür, dass die Schöpfung zu seiner Verherrlichung und zu unserem Wohl diene. Wie ein Steuermann das Schiff leitet, damit es sein Ziel erreicht, so leitet Gott die Welt, damit sie ihren Zweck erfülle. Der Zweck der Welt ist Gottes Verherrlichung und das Wohl der Geschöpfe. Gott leitet die Gestirne des Himmels nach festen Gesetzen, Jesaja 40, sodass das Firmament die Herrlichkeit Gottes verkündet, Psalm 18. Er leitet alle Völker, Daniel 4, insbesondere leitete er das jüdische Volk. Im Leben mancher Menschen, so des ägyptischen Josef und des Moses, sehen wir auffallend die Leitung Gottes. Auch die Schicksale der katholischen Kirche zeigen zuweilen das unmittelbare Eingreifen Gottes. Doch können wir die Fügungen Gottes zumeist nicht gleich verstehen. Sie sind für uns oft ein Rätsel. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, Jesaja 55. Sieht man das Fadengewirr auf der Rückseite eines schönen Teppichs, so könnte man meinen, aus diesem Gewirr könne unmöglich eine Ordnung entstehen, und doch ist die schönste Ordnung auf der anderen Seite. Gerade so erscheinen uns zuweilen die Fügungen Gottes auf den ersten Blick ungünstig zu sein, und doch müssen wir nachträglich staunend ausrufen wie David: Vom Herrn ist das geschehen, und es ist wunderbar in unseren Augen. Psalm 117. Wir fahren fort. Frage 25. Was tut Gott noch immer für die Welt? Gott erhält und regiert die Welt. Und das nennen wir die göttliche Vorhersehung. Es ist kein einziger Mensch auf Erden, für den Gott nicht sorgen würde. Eher vergisst eine Mutter ihr Kind als Gott uns, Jesaja 49. Gott sorgt ja für die Tiere und für die leblosen Geschöpfe. Gott sagt, Christus sagt, dass Gott selbst für die Vögel des Himmels, für die Lilien auf dem Feld und für das Gras sorge, Matthäus 6. Heiliger Augustinus sagte, es gibt kein Geschöpf, das nicht unter der Vorsehung Gottes steht, mag es wollen oder nicht. Gott sorgt besonders für den, der niedrig und von der Welt verachtet ist. Gott hat den Kleinen wie den Großen gemacht und sorgt auf gleiche Weise für alle. Weisheit 6. Gott ist auch groß im Kleinen. Das beweist jeder Wassertropfen unter dem Mikroskop betrachtet. Der Bau der kleinsten Pflanze und des kleinsten Würmchens, insbesondere der ganzen Welt der unsichtbaren Bakterien und Einzeller. Gott verherrlicht sich am liebsten durch das Kleine, 1 Korinther 1. Niedrige Männer wie Josef, Moses, David, Daniel und viele andere erhob er aus der tiefsten Niedrigkeit zu den höchsten Ehrenstellen. Den armen Hirten, nicht aber den stolzen Pharisäern, ließ er durch die Engel die Geburt des Erlösers verkünden. Schlichte Fischer berief er zu Aposteln, eine arme Jungfrau erwählte er sich zur Mutter. Den Armen ließ er das Evangelium verkünden, Matthäus 11. Den Demütigen gibt er seine Gnade, Jakobus 4. Daher ruft David aus, wer ist wie der Herr, unser Gott, der in der Höhe wohnt und auf das Niedrige schaut? Psalm 112. Psalm 112. Im 8. Vers lesen wir, aus dem Kot erhöht er den Armen und setzt ihn neben die Fürsten seines Volkes. Daher spricht töricht, wer sagt, Gott kümmere sich nicht um das, was auf der Erde geschieht. Gott schließt in seiner allweisen Vorsehung Übel und Böses nicht aus. Nichts widerfährt uns in unserem ganzen Leben ohne den Willen oder die Zulassung Gottes. Das ist einer der wichtigsten Punkte unseres Glaubens, Gott ist allmächtig. Und wenn Gott allmächtig ist, dann kann wirklich nur das passieren. Er könnte alles verhindern in seiner Allmacht. Es kann nur das passieren, was Gott will oder was Gott zulässt. Und dann, wenn Gott etwas zulässt, was wir oftmals nicht verstehen, können wir uns wirklich trösten, dass es einen Grund dafür geben muss. Das ist kein frommes Sprüchlein, um die Leute zu trösten und abzuspeisen. Das ist wirklich die Situation. Und wer davon einmal wirklich durchdrungen ist, der wird vieles sehr, sehr gelassen sehen können. Dennoch kann man natürlich nicht sagen, dass Gott alles, was auf der Welt geschieht, wolle. Wie könnte der höchstgütige und heilige Gott wollen, dass uns jemand bestehle, beschimpfe, verletze und dergleichen? Wohl aber lässt Gott Böses zu, das heißt, er hindert es nicht, obwohl er könnte. Landläufig wird oft angenommen, die Zulassung des Bösen komme daher, weil sich der Mensch sonst nicht vollkommen frei entscheiden könnte. Das ist jedoch falsch, denn Gott könnte ohne Schwierigkeit alle Menschen so lenken, dass zwar jeder frei bleibt, aber dennoch niemand das Böse tut. Diesen Zustand gibt es ja bereits im Himmel. Die Menschen dort genießen im höchsten Maß ihre Freiheit, werden aber nie etwas Böses tun. Gott allein kann nämlich die Freiheit so bewegen, dass sie frei bleibt und dennoch genau das tut, was Gottes Wille ist. Für uns bleibt das ein Geheimnis, aber wir kennen seinen Namen, die in die Seele eingegossene Liebe. Der heilige Thomas von Aquin, der größte Theologe, gibt 5 Gründe an, warum Gott Übel und Böses zulässt. Seiner Summa contra Gentiles, Summe gegen die Heiden im 3. Buch. Gott liebt es, dem Geschöpf die Möglichkeit zum eigenständigen Handeln zu geben. Insbesondere möchte er, dass auch das Geschöpf Ursache sein kann. Nun weiß jedermann aus seiner täglichen Erfahrung, dass Delegieren, also Aufgaben jemand anderen übertragen, auch bedeutet, Fehler in Kauf zu nehmen. Eine Familienmutter könnte tagtäglich selbst das Geschirr abtrocknen. Sie kann es aber auch ihren Kindern übertragen. Dann muss sie jedoch in Kauf nehmen, dass von Zeit zu Zeit etwas zerbricht. Genauso handelt Gott. Er übergibt dem Menschen die Freiheit und nimmt dabei in Kauf, dass jemand diese Fähigkeit zu böser Tat missbraucht, sie also ein Stück weit zerstört. Daher lehrt das Konzil von Trient, nicht Gott ist an der Sünde und ihren Folgen schuld, sondern der Missbrauch unseres freien Willens. Eine Schöpfung, in der Gott das Böse und Schlechte zulässt, ist im Gesamten gesehen vollkommener, als wenn es das nicht gäbe, sagt der heilige Thomas. Zweiter Punkt. So gibt es Geschöpfe, die vom Guten abfallen, andere wiederum, die nicht oder nur wenig abfallen. Im Gesamten gesehen entsteht so eine Rangordnung, je nach dem Maß an Guten, das sich im Geschöpf findet. Diese Vielzahl an unterschiedlichen Stufen des Guten ist vollkommener, als wenn sich alle Geschöpfe auf einem von Gott vorher definierten Niveau der Vollkommenheit befänden. Ich kenne eine ältere Dame, die hat da immer ein bisschen Unsinn gesagt. Man braucht nicht so viel beten, hat sie gesagt. Wir kommen später eh alle an den gleichen Ort, so wie wenn im Himmel alle exakt die gleiche Seligkeit haben, wie bei einer Maschine oder so, gleiches Programm. Das ist natürlich falsch. Im Himmel gibt es viele Wohnungen und unzählige Abstufungen und Gott wird uns belohnen, je nach unserem Bemühen und unserer Anstrengung. Dritter Punkt hier. Jede böse Tat wird von demjenigen, der sie vollzieht, als etwas Gutes angesehen. Gut heißt hier natürlich nicht im moralischen Sinn gut, sondern insofern er es als etwas Erstrebenswertes ansieht. Er täuscht sich zwar, weil er glaubt, das Böse sei für ihn etwas Gutes, dennoch zielt sein Streben als solches betrachtet auf etwas Gutes hin. Wer eine Bank ausraubt, tut das ja normalerweise nicht, um sich selbst zu schaden. Er erstrebt etwas, von dem er überzeugt ist, dass es für ihn in diesem Augenblick gut ist. Das Streben des menschlichen Willens ist nämlich seinem Wesen nach immer auf das Gute hingeordnet. Gottes Handlungsbeistand erhält also dieses Streben nach Gutem, selbst wenn der Mensch es auf ein falsches Ziel hinausrichtet und sich damit von Gott abwendet. Schon ein bisschen kompliziert hier, aber ich denke, es lohnt sich, das einmal eben zu hören. Vierter Punkt. Die Existenz des Bösen verhilft dem Menschen, das Gute besser zu erkennen und es noch viel mehr zu lieben. Der heilige Thomas gibt folgendes Beispiel. Der Gesunde nimmt seine körperliche Unversehrtheit oft als selbstverständlich hin. Erst wenn er durch schwere, qualvolle Krankheit an ein Krankenlager gefesselt ist, wird ihm bewusst, welch hohes Gut die Gesundheit war, die er zuvor für so selbstverständlich gehalten hat. So ist es auch mit dem Bösen. Gott lässt es zu, weil der Mensch dadurch besser begreifen kann, wie wertvoll das Gute ist und sich deswegen noch mehr danach sehnen kann. Ohne das Böse würde es in der Schöpfung eine Vielzahl von Gutem nicht geben. Fünfter Punkt, Verzeihung, Barmherzigkeit, Geduld mit den Fehlern anderer, Sanftmut und so weiter. So gäbe es ohne Christenverfolgung nicht die Standhaftigkeit und Heiligkeit der Märtyrer. Dies zeigt, dass das Böse an der Vervollkommnung des Ganzen mitwirken muss. Sogar die Hölle, also der Ort der ewigen Qual der Verdammten, ist von Gott aus gesehen nichts anderes als eine Verherrlichung seiner Gerechtigkeit, welche ohne diese Verdammte nicht in diesem Maß sichtbar werden könnte. Nur so lässt sich verstehen, warum jemand im Himmel glücklich sein kann, obwohl er einen geliebten Menschen im Zustand der Verdammung weiß. Ein wichtiger Punkt ist, dass Gott natürlich das Böse auch zum Guten lenken kann. Das Schlimmste, was jemals geschehen ist, ist, dass der Sohn Gottes ermordet worden ist. Was hat Gott daraus gemacht? Die Erlösung für alle Menschen, die sich retten lassen wollen. Man denke an die mittelalterliche Darstellung des Teufels, der am Fuß des Kreuzes sich die Haare rauft. In diesem Augenblick wird ihm klar, dass er selbst mitgeholfen hat, das Böse, also sich selbst zu besiegen. Er war es ja, der den Hass der Pharisäer, den Neid der Schriftgelehrten, den Verrat des Judas, die Blindheit des Pilatus und so weiter mit aller Kraft angestrebt, angestachelt hat. Seine Bosheit hatte zwar das Verderben der jeweils Einzelnen zur Folge, wenn wir an den Selbstmord des Judas zum Beispiel denken. Im Gesamten gesehen aber war die Wirkung eine völlig andere, die Rettung und Erlösung der Menschheit. Wir fahren fort. Die göttliche Vorsehung. Eine etwas ausführlichere Darstellung. Gottes Vorsehung ist demnach so allumfassend, dass selbst die bösen Taten wieder dazu dienen müssen, Gutes zu bewirken. Das heißt, Gott wendet in seiner Weisheit auch die Sünde zum Guten. Gott ist wie ein Künstler, der ein Bild malt und es dabei zulässt, dass ein böswilliger Mensch immer wieder mit einem schwarzen Stift Striche in das Gemälde kritzelt. Statt ihn zu verjagen oder ihm den Stift wegzunehmen, malt Gott so genial weiter, dass die schwarzen Striche vollständig ins Gemälde passen, so als hätte der Künstler selbst sie so haben wollen. Daher singt die Kirche in der Osternacht über die Sünde Adams, die doch an sich böse war. O glückliche Schuld, die uns einen solchen Erlöser brachte. Durch die Schuld, durch die Ursünde im Paradies, ist der Erlöser dann zu uns gekommen, um uns zu retten. Großer Theologe hat das mal so ausgedacht, das darf man freilich nicht falsch verstehen. Der Teufel ist natürlich schon ein tödlicher Feind. Da gibt es nichts zu verharmlosen oder zu verniedlichen. Aber es ist schon richtig, wenn Sie das hier richtig verstehen, was er sagt, dass der Teufel der ist, der immer das Böse will und das Gute tut. Gott ist ihm unendlich überlegen. Und wenn Gott eben etwas zulässt, dann weiß er, warum er das zulässt. Und so hat sich da der Teufel auch schon sehr, sehr viele Eigentore geschossen und macht es weiterhin natürlich. Oder wie ein anderer schlauer Denker und Theologe mal gesagt hat, der Teufel ist der Novizenmeister Gottes sozusagen. Stellen wir uns jemanden vor, der sündigt irgendwo, leichtfertig, bösartig, sich da keine großen Gedanken eben macht, dann ist der Schutz Gottes natürlich auch geringer, wenn wir eben freiwillig sündigen, dann passiert vielleicht mal irgendetwas, dann merkt man diesen Zusammenhang, lernt daraus und nimmt sich dann in der Zukunft vor, schafft das dann auch mit der Gnade Gottes eben diese spezielle Sünde zu meiden. Spannend die Ereignisse aus der Bibel, die das hier auch bestätigen. Der ägyptische Josef, Genesis 50, sagt mit Recht zu seinen Brüdern, ihr sannet Böses gegen mich, Gott aber wandte es zum Guten. Nicht durch euren Verrat bin ich hierher gekommen, sondern durch den Willen Gottes. Der gleiche Josef wieder. Die Wegführung der Juden in die Gefangenschaft diente dazu, dass die Heiden Kenntnis erhielten vom wahren Gott und vom kommenden Erlöser, Tobit 13. Und der Unglaube des Thomas nützt uns mehr als der Glaube der übrigen Apostel, wie der heilige Augustinus sagt. Die Sünde des Petrus sollte diesen demütig und gegen seine Mitapostel nachsichtig machen. Die Wache am Grab Christi diente dazu, die Auferstehung des Heilandes nur noch umso deutlicher zu bestätigen. Wir können wirklich hier mit dem Römerbrief aussprechen, wie unbegreiflich sind Gottes Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Der heilige Augustinus wiederum sagte, Gott befand es für besser, aus Bösem Gutes zu machen, als gar nichts Böses zuzulassen. Die Biene bereitet auch aus giftigen Blüten Honig. Etwas Ähnliches gilt von Gott. Dieser Gedanke, diese Wahrheit ist auch in den Kirchenbau, die Sakralarchitektur eingegangen. Sie haben sich vielleicht schon einmal gewundert, warum an mittelalterlichen Kathedralen stets auch Darstellungen von Dämonengeistern sind, obwohl es sich doch um ein Gotteshaus handelt. Diese sogenannten Wasserspeier an der Außenseite, Gargouille genannt, müssen mithelfen, das Haus Gottes vom Regenwasser zu befreien. Der Volksmund nennt den Teufel gern den Wasserträger. So wie diese Geisterfiguren helfen müssen, eben mitarbeiten müssen, so ist es auch so, dass auch der Böse, der Teufel, auch die bösen Menschen der Vorsehung Gottes nicht entrinnen können. Merksprüche, was Gott schickt, ist wohlgemeint, auch wenn es anfangs anders scheint. Wodurch man uns zu Schaden denkt, wird uns von Gott zum Heil gelenkt. Das sehen wir auch manchmal im Leben von Menschen, dass wir uns denken, kann der sich nicht einmal bekehren. Hat man mit einer guten Theologieprofessorin gesprochen und die hat auch gesagt, weißt du, das habe ich schon so oft gemerkt, die bekehren sich nicht, die sehen das nicht ein, wenn sie nicht wirklich ganz unten sind. Gott lässt es dann zu, dass jemand sozusagen ganz unten ist und dann ist er erst bereit, wirklich einmal sein Herz zu öffnen für den Glauben, für eine gute Beichte oder anderes. Ich habe dasselbe auch in meinem eigenen Leben erlebt. In einer Zeit, wo ich völlig ungläubig war und alles andere als glücklich, kam dann die Gnade der Bekehrung. Wenn alles ganz normal gelaufen wäre, gut gelaufen wäre, denke ich nicht, dass ich mich da grundlegend bekehrt hätte. Manche Ereignisse, die unerwartet und überraschend eintreten und daher von uns Zufall genannt werden, sind oft augenscheinliche Fügungen Gottes. Christus sagt, dass selbst die Haare unseres Hauptes gezählt sind, das heißt, dass sich die Vorsehung Gottes selbst auf die geringfügigsten Schicksale unseres Lebens erstreckt. Nichts auf der Welt geschieht also zufällig. Freilich kennen wir die Ursache vieler Ereignisse nicht, wohl aber kennt sie Gott, der alles leitet. Der heilige Ephraim sagt, wer sagt, es gebe in der Welt einen Zufall, der lästert die Gottheit. Ein anderes Sprichwort sagt, nichts geschieht von ungefähr, von Gottes Hand kommt alles her. Wenn wir Geschehnisse auf Erden nicht sogleich verstehen, so geziemt es uns daher, darauf zu vertrauen, dass Gottes allumfassende Vorsehung es aus Gründen zulässt, die uns verborgen sind. Gerade dann ist das ehrfurchtsvolle Gebet des Vater Unser umso wertvoller. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und was man hier hinzufügen kann, ist natürlich auch, das kann man auch nicht oft genug sagen, dass eigentlich das Einzige, was wirklich wichtig ist in unserem Leben, das ist, wie die Volksmissionare gepredigt haben, dass wir unsere Seele retten und dass eben das einzige wirkliche Unglück, die einzige wirkliche Tragödie, die es gibt, die ist, wenn ein Mensch verloren geht, in das ewige Feuer kommt, in die Hölle, die nicht mehr aufhören wird. Wenn dann ein Schicksalsschlag ist und Gott einen abberuft, lese zurzeit ein Buch von der heiligen Therese von Lisieux, 24 Jahre alt, gestorben. Und sie hat es selber gesagt, dann im Himmel kann sie noch mehr machen, vom Himmel aus wird sie Rosen regnen lassen. Die Verehrung dieser demütigen Klosterfrau vom 15. bis zum 24. Lebensjahr im Kloster gewesen. Ein kurzes Leben und dennoch so heroisch, so heilig, so segensreich. Und die Verehrung breitet sich auf der ganzen Welt aus. Ihre Eltern haben eben mehrere Kinder verloren. Sie hatten dann 4 Mädchen. Dann haben sie so sehr gehofft, dass eben mal ein Bub kommt. Die göttliche Vorsehung hat ihnen das 5. Mädchen geschenkt. Da haben sie schon gesagt gehabt, ja, wir bräuchten mal einen Bub, der kann mal Priester werden, der kann mal Missionar werden. Damals hat die Kirche wohl noch missionarischer gedacht. Wunderschöner Gedanke, in die Welt hinauszugehen sogar. Sein Leben vielleicht zu riskieren, wer sein Leben verliert, wird es gewinnen, um anderen den Glauben zu bringen, wie das viele gemacht haben. Dann kam kein Priester, der Missionar werden konnte, und die Tochter, die Gott dann in seiner Vorsehung geschickt hat, ist sogar die Universalpatronin der Weltmission geworden, wie eben der Papst sie vor ca. 100 Jahren dann bestimmt hat. Ein Priester, der heilige Franz Xaver, bitte für uns, und eine Klosterfrau. Das Arbeiten draußen, der heilige Franz Xaver, sagt man, hat so viele getauft, dass sein Arm sogar lahm geworden ist vom ganzen Taufen, und jemand, der dafür betet, denn ohne Gebet geht halt mal nichts. Wie verträgt sich nun das Unglück der Frommen und das Glück der Sünder mit der göttlichen Vorsehung. Das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Wie oft hat man das schon gehört? Ja, ich bemühe mich doch, Herr Pater, gehe jeden Sonntag in die Kirche und bei uns in der Familie ist es so schwierig. Und der Nachbar, der interessiert sich nicht für Gott, flucht den ganzen Tag und ihm geht es besser. Das Unglück der Frommen und das Glück der Sünder darf uns nicht irre machen im Glauben an die göttliche Vorsehung. Denn diese sind nur scheinbar. Das Glück des Sünders ist ein scheinbares Glück. Schon der Seneca hat gesagt, gestorben 65 nach Christus, ein römischer Philosoph, die Glückseligkeit derer, die in Purpur gekleidet sind, ist oft nicht größer als die Glückseligkeit jener, die in der Komödie mit einem Zepter oder mit einem Feldherrnhut bekleidet sind. Beim Sündigen kommt es endlich so weit, dass man keinen Genuss mehr davon hat. Das ist ja oftmals auch so ein Scheinglück, das uns davor gespielt wird. Mehr Schein als Sein. Da wird so oft dann eben auch ein Satz der Bibel wahr, dass ein Stück, ein bisschen Brot in Frieden gegessen eben glücklicher macht als ein Festmahl in Streit und Zank. Keinem Sünder geht es wirklich gut und keinem wahrhaft Frommen geht es wirklich schlecht, denn zum Glück gehört die innere Zufriedenheit. Diese besitzt nur der wahrhaft Fromme, keineswegs aber der Sünder. Das sehen wir bei so vielen Multimillionären, die ihre Steuern hinterziehen und wirklich zu vielen, vielen Lastern hingeneigt sind und nicht genug bekommen können. Die Bibel sagt ja auch, Reichtum macht schlaflose Nächte. Wenn man wirklich fromm im Glauben unterwegs ist, dann ist man zutiefst im Frieden. Dann hat man seinen Sinn gefunden. Dann bemüht man sich eben, seine Seele zu retten, die Seele der anderen auch, so viele wie möglich mitzuretten. Man sammelt sich an jedem einzelnen Tag viele Schätze für den Himmel. Ein großer Trost. Dann fällt so viel weg, was eben an Gottwidrigen in der Welt uns zu manipulieren sucht. Die Welt, nämlich Reichtum, Essen, Trinken, Vergnügen, Ehren und so weiter, kann uns keinen wahren Frieden geben. Diesen erlangen wir nur durch Befolgung der Lehren Christi. Der innere Friede und die Glückseligkeit hier auf Erden sind eine Frucht des Heiligen Geistes, die nur aus der Tugend, also aus dem guten Tun entspringt. Wer aber die Seelenruhe hat, der ist wahrhaft reich, denn er ist nicht arm an den höchsten Schätzen, sagt der heilige Ambrosius. Der Prophet Jesaja sagt, die Gottlosen haben keinen Frieden, sie sind wie ein tobendes Meer, das nicht still sein kann. Der Gerechte lebt in beständiger Wonne, wäre er auch in Lumpen gehüllt und müsste er Hunger leiden. Er ist weit glücklicher, als wer mit Diadem und Purpur geschmückt ist und in Lüsten schwelgt. Frohsinn und Freude kommen eben nicht von größerer Macht, von vielen Schätzen, von körperlicher Stärke, von großen Festmahlen und prächtigen Kleidern, noch von irgend anderen derartigen Dingen, sondern einzig von der Tugend und einem guten Gewissen, sagt der heilige Johannes Chrysostomus. Die übernatürliche Freude des Heiligen Geistes ist etwas ganz anderes als diese Pseudo-Freude und Pseudo-Ekstase, in die die Welt sich ständig eben versetzt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottesreich und Segen für die Zukunft, dass Sie stets stärker werden in Glaube, Hoffnung und Liebe.
Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen. Wir danken ganz herzlich Kaplan Dr. Tobias Hauenstein für seine klaren und hilfreichen Erläuterungen. Wir wünschen Kaplan Dr. Tobias Hauenstein den besonderen Segen Gottes an der Hand. Marias vergelt's Gott und alles Gute. Liebe Hörerfamilie, Sie können dieser kleine Katechismus kostenlos unter www.petrusverlag.de bestellen. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Marti.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.